Diaspora International. Die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Unser Thema heute: Russland, Entspannung oder Konfrontation? Außenpolitik wurde im Wahlkampf von allen Parteien eher stiefmütterlich behandelt. Russland fand allemal Erwähnung beim Thema Nord Stream 2. Auch in dem jetzt vorliegenden Sondierungspapier wird Russland nicht erwähnt. Auf Nord Stream 2 wird nur indirekt eingegangen, in Erwähnung der energiepolitischen Projekte. Die Beziehung zu Russland ist seit langem angespannt. Um besser zu verstehen, was die Ursachen sind, wollen wir in der heutigen Sendung den Vortrag von Andreas Zumach »Russland, Entspannung oder Konfrontation« mit Ihnen teilen. Andreas Zumach ist Journalist und Publizist. Seit 1988 berichtet er als Schweiz- und UNO-Korrespondent für die Taz aus Genf. Er arbeitet darüber hinaus als freier Korrespondent auch für andere deutsch- und englischsprachige Print- und Rundfunkmedien. Abgesehen von diversen Veröffentlichungen hält er in ganz Deutschland Vorträge. Der heutige Vortrag fand anlässlich einer Tagung der DFGVK am 2. Oktober in Nürnberg statt. Sie hören nun Andreas Zumach mit dem Vortrag »Russland, Entspannung oder Konfrontation«.
Der Titel endet ja mit einem Fragezeichen: Entspannungspolitik oder Konfrontation. Ich glaube, die Antwort hier im Saal ist sehr eindeutig. Wir bevorzugen natürlich Entspannungspolitik und füge hinzu Kooperation mit Russland. Aber die reale Lage ist eben zunehmend seit Jahren eine immer schlimmere Konfrontation. 80 Jahre nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, der dort über 26 Millionen Tote kostete, unzählig mehrere Verwundete, Verstümmelte, von den Zerstörungen und wirtschaftlichen Schäden mal ganz abgesehen, und über 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und den damit verbundenen Hoffnungen auf ein gemeinsames Haus Europa, wie Michail Gorbatschow das damals vorgeschlagen hat, ist das Verhältnis nicht nur zwischen Deutschland, sondern zwischen all den in NATO und EU verbündeten Staaten des Westens mit Russland so schlecht wie nicht mehr seit der Revolution von 1917. Selbst die damals, nach und vor dieser Revolution, vor jetzt fast 100 Jahren, aber auch noch in den 70er, 80er Jahren üblichen Beziehungen zwischen westlicher und russischer Zivilgesellschaft, seien es Künstlerinnen, Literatinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Touristinnen, existieren heute kaum noch. Ob die NATO-Osterweiterung, die Krim-Annexion, der Bürgerkrieg im Donbass, militärische Aufrüstung, hybride Kriegsführung, Internetpropaganda, Gaspipelines, die Sanktionen des Westens gegen Russland oder der Umgang der Regierung Putin mit der innenpolitischen Opposition und ihre Kontakte zur AfD und anderen rechtsextremistischen Parteien im Westen. Derzeit gibt es scheinbar nur Konflikte und keine Gemeinsamkeiten. Verschärfend hinzu kommen die konträren Interessen Russlands und zumindest einiger westlicher Staaten in Syrien, Libyen und anderen außereuropäischen Konfliktregionen. Und dann kommen so herabsetzende Äußerungen wie: Russland sei ja nur noch eine Regionalmacht, eine regionale Mittelmacht, das war Herr Obama, ein Präsident vor ihm, das war George Bush der Vater, hat Russland Obervolta mit Atomwaffen genannt. Herr Biden hat Herrn Putin als Killer bezeichnet. In dieser vergifteten Atmosphäre wurde selbst der russische Corona-Impfstoff Sputnik zumindest zeitweise oder zunächst von den meisten Regierungen der NATO- und EU-Staaten nicht positiv wahrgenommen, als willkommener Beitrag zur Überwindung der globalen Corona-Pandemie, sondern negativ als ein Instrument Russlands zur, Zitat, geopolitischen Einflussnahme und Propaganda, Zitat Ende. Wir Deutschen haben aus aktuellen und aus historischen Gründen eine besondere Verantwortung, die Dynamik im Verhältnis zu Russland wieder umzukehren, hin zu einem gut nachbarschaftlichen Verhältnis auf unserem gemeinsamen eurasischen Kontinent. Und ich will die drei besonderen Verantwortungsgründe nennen. Zwei auf deutscher Seite, einen habe ich schon erwähnt, den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion mit den von mir beschriebenen Folgen, die bis heute anhalten und nicht vergessen sind. Es gibt in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, gerade auch in der Ukraine, die anteilsmäßig die meisten Opfer zu beklagen hatte, kaum eine Familie, die nicht betroffen war und sicher keine, in der diese Leiden bis heute wirklich vergessen und abgelegte Geschichte wären. Die zweite besondere Verantwortung ist eine gemeinsame. Wenn ihr in die Geschichte der letzten 600 Jahre geht, werdet ihr feststellen, wenn immer es zwischen Berlin und Moskau gekriselt hat, ganz egal, ob das schon das Deutsche Reich und die Sowjetunion war oder vorher nur Preußen oder was auch immer, aber Berlin und Moskau waren immer die Zentralen. Wenn immer es gekriselt hat oder man sogar in Allianzen gegeneinander heißen Krieg geführt hat, dann war der gesamte eurasische Kontinent destabilisiert und erkältet. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Verantwortung auch für Stabilität und Frieden und gute Nachbarschaft auf dem gesamten eurasischen Kontinent. Und den definiere ich immer vom Atlantik bis mindestens zum Ural, ob man noch weitergeht bis Vladivostok, da können wir gerne drüber diskutieren. Und die zweite gemeinsame Verantwortung ganz aktuell: Wir befinden uns ähnlich wie Ende der 70er Jahre in einer Phase begonnener atomarer Aufrüstung auf unserem Kontinent, auf beiden Seiten. Ich werde die Details nachher nochmal erwähnen. Und uns ist sicher allen klar, wenn es jemals zum Einsatz dieser Atomwaffen kommen würde, sind wir hier in Zentraleuropa, aber sicher auch russisches Gebiet, das betroffene Gebiet. Daraus erwächst die gemeinsame Verantwortung. Ich habe in den letzten 4 Wochen vor der Bundestagswahl 15 Veranstaltungen moderiert. Diejenigen, die auf der Online-Konferenz parallel zur sogenannten Sicherheitskonferenz im Februar dabei waren, können sich erinnern, dass ich da den Vorschlag gemacht habe, dass hoffentlich in jedem Wahlkreis unseres Landes mindestens eine Veranstaltung stattfindet, auf der sich alle Kandidatinnen und Kandidaten, zumindest der demokratischen Parteien, also ohne AfD, diesen wichtigen Außen-, Sicherheits-, Friedens- und militärpolitischen Fragen stellen müssen. Ich habe damals gesagt, ich bin gerne bereit zu moderieren. Daraus entstanden immerhin 15 Veranstaltungen von Emden an der Nordsee bis Überlingen am Bodensee, auch einige in Ostdeutschland, Jena, Erfurt. Und warum ich das erzähle? Es hat mich sehr bestürzt, dass wir haben die Themen diskutiert, Auslandseinsätze der Bundeswehr, vor allem nach der katastrophalen Erfahrung Afghanistan, Atomwaffen, Rüstungsexporte, künftige Rolle der EU, globaler Player, Militarisierung, das 2% Aufrüstungsziel, also 2% Bruttonationalprodukt und immer auch die Frage des Verhältnisses zu Russland. Und ich muss sagen, mit Ausnahme jeweils der Kandidaten und Kandidatin der Linkspartei, fing bei allen anderen, also CDU, CSU, Grünen, SPD, FDP, CDU, die Erzählung über das schlechte Verhältnis immer erst an, entweder mit 2014, der Auseinandersetzung in der Ukraine und dann der Annexion, bei manchen im Jahre 2008, als das russische Militär in Georgien eingegriffen hat. Was vorher war, in den entscheidenden 18 bis 20 Jahren zwischen 1990 und 2010, kam nicht vor. Und das ist natürlich das Problem und damit will ich auch anfangen. Ich glaube, wir werden aus der derzeitigen Situation nicht herauskommen, wenn der Westen nicht bereit ist, über die Jahre zwischen 1990 und 2010, 2011, 2012, nochmal offen zu reden und auch über die eigenen falschen Handlungen, Versäumnisse und Ignoranzen gegenüber Russland zu reden und womöglich auch noch zu korrigieren. Was meine ich damit? Und das ist allen klar, ich mache es im Zeitraffer. Wir hatten das Angebot des gemeinsamen Hauses und das war nicht nur eine Schnapsidee von Herrn Gorbatschow, das war ernsthaft gewollt. Wir kannten ja damals im Koordinationsausschuss der Friedensbewegung die Männer, es waren lediglich Männer im Außenpolitischen Komitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPdSU, weil wir mehrfach mit dem Sprecherinnenkreis des Koordinationsausschusses in Moskau waren. Das waren so Leute mit dem Namen Wladimir Sagladin, Nikolai Portugalow, vielleicht erinnert das noch eine, und Gorbatschow selber. Und bei diesem Treffen schon, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, ist uns sehr klar geworden, dass diese Männer, die alle den Zweiten Weltkrieg, zum Teil den Ersten schon mitgemacht haben, sehnsüchtig geradezu auf eine Versöhnung in diesem Europa, gerade auch mit uns Deutschen, warteten und das gemeinsame Haus kein Propagandatrick war, sondern ernsthaft gewollt war. Und wir wissen zweitens, auch nachweislich, dass die amerikanische Regierung, vertreten durch ihren Außenminister James Baker Anfang Februar 1990 und dann 10 Tage später die Bundesregierung, vertreten durch Kanzler Kohl und Außenminister Genscher, bei ihren Besuchen in Moskau bei Gorbatschow und dem damaligen sowjetischen Außenminister Schewardnadse klipp und klar versprochen haben, wenn Moskau Ja sagt zur deutschen Vereinigung, gibt es keine Ausweitung der NATO. Wer das hier noch im Saal bezweifelt, frage das nachher nach, dann lege ich die Beweise noch mal vor, aber jetzt lasse ich das aus Zeitgründen weg. Ich bin selber indirekter Zeuge dafür, dass es so war. 1990 im November am 21. trafen die Mitgliedstaaten der NATO und die Mitgliedstaaten der ja formal noch bestehenden Warschauer Vertragsorganisation ein letztes Mal auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammen. Das war in Paris in einem Theater, kaum größer als dieser Raum, also im Rahmen der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 32 Staats- und Regierungschefs der damals 35 KSZE-Staaten, also 16 NATO, 7 Warschauer Vertrag und 12 unabhängig. Und alle schworen heilige Eide auf die KSZE als den institutionellen Rahmen für gemeinsame Sicherheit und Kooperation in Gesamteuropa. Es wurden konkrete Ideen diskutiert, diese KSZE zu stärken, politisch, finanziell, logistisch, personell. Es wurde sogar überlegt, so etwas wie eine KSZE-interne Blauhelmtruppe oder zumindest Polizeitruppe aufzustellen zur Befriedung interner Konflikte, nicht zur Intervention nach außen. Helmut Kohl steht auf und sagt, Zitat, die KSZE muss das Herzstück der europäischen Architektur werden, Zitat Ende. Ich bin am ersten Abend dieser Konferenz mit dem damaligen tschechoslowakischen Außenminister Jiří Dienstbier saufen gegangen. Der war ein ziemlicher Schluckspecht. Und der ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, Andreas, jetzt werden wir kleineren ostmitteleuropäischen Staaten mit all unseren Ängsten und Sorgen oder auch schlechten Erfahrungen mit dem großen Nachbarn endlich gut aufgehoben sein in dieser gemeinsamen kollektiven Sicherheitsorganisation. Ich habe das damals geglaubt, nicht nur, weil ich es für richtig hielt und auch für heute, bis heute für den richtigen Weg hielt. Lass mich dafür gerne naiv schalten, aber so war es. Und wir alle wissen, diese Hoffnungen sind zerstört worden, weil wesentliche Regierungen im NATO- und EU-Westen das nicht wirklich wollten und stattdessen dann spätestens seit Mitte der 90er Jahre die NATO-Osterweiterung betrieben haben. Das sitzt bis heute ganz tief. Nicht nur bei Personen wie Putin oder seinem Außenminister Lavrov, also Leute, die auch schon im sowjetischen System eine Funktion hatten, sondern auch bei vielen ganz normalen Menschen, mit denen man in Russland darüber reden kann. Hier ist Korrekturbedarf, zumal dann diese Osterweiterung ja so weit vorangetrieben wurde, dass 2008 auf dem NATO-Gipfel allen Ernstes die Option aufgemacht wurde für einen NATO-Beitritt nicht nur Georgien, sondern auch der Ukraine. Ihr habt alle die Landkarten vor Augen, ich brauche nicht erläutern, was das bedeutet. Und dann in der Folge die EU-Staaten mit der ukrainischen Regierung über eine Assoziation bis hin zur Mitgliedschaft in der EU verhandelt haben, wobei die EU alle neoliberalen Bedingungen auferlegen wollte, also etwa Kürzung der Renten, Anhebung des Rentenalters von 59 auf 65, Streichung der Subventionen für billiges Heizöl, für Grundnahrungsmittelprodukte und so weiter und so weiter. Wenn der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch darauf eingegangen wäre im Herbst 2013, hätte es Hunger- und Sozialaufstände in der Ukraine gegeben. Deswegen hat er es nicht gemacht und hat sich stattdessen dann von Putin die 15 Milliarden Euro Kredit geben lassen, die ursprünglich mit der die EU gelockt hatte. Das war für uns wahrnehmbar dann die Eskalation des Konflikts um die Ukraine, bei der dann bis hin zur Beseitigung der alten Regierung und der Intronisierung der neuen Regierung im Februar 2014 sich EU-Staaten, aber auch die USA auf ziemlich unziemliche Weise eingemischt haben, will ich mal sagen. Ob man das in hartem formalen Sinne völkerrechtswidrig nennen kann, können wir gerne darüber diskutieren. Aber es war eine ungehörige Einmischung in die inneren Angelegenheiten, die wir umgekehrt hier niemals akzeptieren würden. Russland hat dann gehandelt und was dann passiert ist auf der Krim, war eine völkerrechtswidrige Annexion. Aber ich denke, wenn man das feststellt, muss man auch immer diese Vorgeschichte miterzählen, die ich eben versucht habe. Für mich liegen 80% der politischen Verantwortung dafür, dass es überhaupt ab 2013 zu diesem Konflikt zwischen Ukraine und Moskau und dann auch zwischen dem Westen und Moskau über die Ukraine gekommen ist, 80% der Verantwortung bei den Mitgliedstaaten von NATO und EU. Ich will noch mal ein Stück zurückspringen und daran erinnern, wir hatten nach Gorbatschow Jelzin und wir hatten einen massiven Einfluss in diesen Jahren durch neoliberale Ökonomieberater aus Washington, die wesentlich dafür verantwortlich waren, dass dann die Filetstücke der ehemaligen sowjetischen Wirtschaft im Wesentlichen unter die Kontrolle von einigen Oligarchen geraten sind. Und damit der Grund gelegt wurde, auch zum Teil für eine bis heute anhaltende, sehr problematische Wirtschaftsstruktur, die auch nicht gerade demokratiefördernd ist. Das war eine wesentliche Mitverantwortung westlicher Einflüsterungen. Jelzin galt später oder gilt bis heute bei vielen Russinnen, wenn man sie befragt, als Chaospräsident. Einmal, weil er das zugelassen hat, weil er wohl auch dem Alkohol ziemlich zugetan hat. Wie auch immer, man muss verstehen, dass dann ab 1990 Putin für viele Russen und Russinnen eine große, ja, ich hätte fast gesagt, ein Segen gewesen ist, ein großer Fortschritt, weil er hat Stabilität zumindest gebracht, es wurden wieder Renten gezahlt und andere Sozialleistungen und so weiter. Er hat die Oligarchen nicht wirklich entmachtet, zumindest nicht ökonomisch entmachtet. Er hat zu Bedingungen gemacht, dass sie sich nicht in die Politik einmischen. Und wenn sie es dann doch taten, in ein, zwei Fällen gab es die bekannten Prozesse. In dieser ganzen Phase der 90er Jahre bis Anfang 2000er haben sich russische Politikerinnen und Politiker, auch Putin, zwar beklagt darüber, wie der Westen dann tatsächlich gehandelt hat, NATO-Osten, aber man hat nur geklagt und immer wieder doch die Vision des gemeinsamen Hauses oder einer Kooperation von Vladivostok bis Lissabon vorgeschlagen. Ich habe mir nochmal die Reden angeguckt, 25. September 2001, also fast genau heute vor 20 Jahren, Putin vor dem Deutschen Bundestag. Die Rede kann man nachlesen, sie steht immer noch auf der Webseite des Kasseler Friedensratsschlages, gut übersetzt. Ständig unterbrochen von Beifall von allen Seiten des Hauses. Wo er wirklich nochmal diese ganze Vision, Option eines gemeinsamen Hauses, ökonomischer Kooperation, Rüstungskontrolle, Abrüstung, Konzentration auf andere, damals schon absehbare Bedrohungen, Stichwort islamistischer Terrorismus, die Anschläge von New York waren gerade 14 Tage alt, als er die Rede gehalten hat. Das war nochmal eine Angebotsrede, will ich es mal nennen. Kaum Kritik, ein bisschen Bedauern darüber, was die NATO gemacht hat. 6 Jahre später, 14. Februar 2007, hier bei der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz, wieder Auftritt von Putin. Und das war der Punkt, ab dem man Moskau nicht mehr gebeten, vorgeschlagen oder meinetwegen auch gebettelt hat, gleichberechtigt behandelt zu werden, sondern jetzt gab es massive Kritik von Putin, völlig berechtigt, ich habe es mir eben nochmal durchgelesen auf der Zugfahrt heute Morgen, in allen Punkten, auch vorausschauend richtig, mit Blick auf die dann falschen westlichen Handlungen, auch was durch den Kosovo-Krieg angerichtet wurde, auch dass das nun wirklich der erste Völkerrechtsbruch war und nicht die Annexion der Krim. Und dass damals schon viele auch von uns gesagt haben, nach dem NATO-Krieg von 99, das setzt einen negativen Präzedenzfall, auf den sich künftig andere berufen werden. Und das ist inzwischen ja geschehen, bis hin zu Putin selber. Und ich kann mich gut erinnern, in dieser Rede, damals durften wir Journalistinnen noch mit in den Bayerischen Hof, wo das Ganze stattfand, in der Pause danach, auf den Rängen und in den Gängen beim Kaffee, wie die politischen, auch journalistischen, sicherheitspolitischen Eliten unseres Landes und anderer westlicher Länder dort über Gorbatschow, über Putin gelästert haben und das nicht ernst genommen haben. Auf der Webseite des Friedensratsschlages ist dankenswerterweise nicht nur seine Rede auch drauf, sondern auch die nachfolgenden Fragen und seine Antworten. Und auch aus diesen Fragen, aus vielen dieser Fragen, kann man die westliche Arroganz entnehmen, auch die Einseitigkeit, mit der dann eben bestimmte Vorwürfe an Moskaus Adresse gemacht werden, zu Dingen, die der Westen selber bis dato auch schon getan hat. Also spätestens seitdem, und dann kommt natürlich der militärische Konflikt in Georgien, seitdem redet Moskau anders und fängt an, anders zu handeln. Und das deutliche Handeln war dann 2014 auf der Krim und dann ab September 2015 durch die militärische das Eingreifen in den Syrien-Konflikt. Also wie gesagt, daran muss, das muss immer mitgedacht werden und eine Rolle, die wir alle spielen können, ist immer wieder, wo immer wir uns befinden, in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, wenn jemand die Geschichte nur ab März 2014 erzählt, als hätte es, also Krim-Annexion, als hätte es keine Vorgeschichte gegeben. Zweiter wichtiger Punkt, bei aller Feststellung, dass die Krim-Annexion ein völkerrechtswidriger Akt war, muss man klar widersprechen den Konsequenzen und den Schlussfolgerungen, die die NATO und die EU-Staaten daraus gezogen haben. Ich glaube, er hat damals ganz kalkuliert gehandelt, der Putin. Und das muss man analytisch verstehen. Analytisch verstehen heißt ja nicht billigen, aber analytisch verstehen. Die neu installierte Regierung in Kiew hatte als erste Amtshandlung angekündigt, dass sie das Abkommen zwischen Moskau und Kiew über die Nutzung des Militärhafens in Sewastopol durch die russische Marinestreitkräfte aufkündigen werde. Und das Abkommen war bis zum Jahr 2042 geschlossen. Ich glaube, das war für Putin das Tüpfelchen auf dem i. Und die Krim-Annexion diente dem Ziel, Sewastopol für die russische Marine zu erhalten, was ja nun inzwischen der einzige Zugang zum Schwarzen Meer geworden ist, nachdem all die anderen Anrainerstaaten ja NATO-Mitgliedsländer geworden sind. Und die Unterstützung der Sezessionisten oder Aufständische, wie immer man sie nennen will, im Donbass, hat das kalkulierte Ziel, eine gewisse Destabilisierung in dieser Ukraine zu verewigen, denn solange es diesen inneren Konflikt gibt, ist völlig klar, wird die Ukraine weder in die EU aufgenommen und schon gar nicht in die NATO. Aber damit endet auch das Kalkül. Die Behauptung der NATO, seit der Krim-Annexion gäbe es eine Bedrohung, eine militärische für Polen, für die baltischen Staaten, halte ich für analytisch völlig unsinnig und von daher sind auch die militärischen Reaktionen, die es seitdem, seit es der NATO gibt, völlig unsinnig. Thank you.
unterstützen Sie LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4, durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute: Russland. Entspannung oder Konfrontation? Und wir fahren fort mit dem Vortrag von Andreas Zumach und kommen zu den tieferen Ursachen der schlechten Beziehungen zu Russland.
Ich will noch ein bisschen tiefer bohren, bevor ich dann natürlich zu der Frage komme, was tun. Also das waren jetzt alles sicher nicht vollständig sehr klare Vorgänge, Anlässe, Ereignisse, die zur Verschlechterung des Verhältnisses beigetragen haben. Ich glaube, wir müssen tiefer bohren. Ich behaupte mal, oder ich fange mal so an. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, als Gorbatschow dann offiziell zu seinen ersten Besuchen nach Deutschland kam, waren die Marktplätze voll. Ich selber war in Bonn dabei, in Köln, in anderen Städten. Und die da ihm zujubelten, das waren überwiegend Männer und überwiegend Männer der Generation, also etwa meines Vaters, die im Zweiten Weltkrieg schon kriegstauglich waren, also ab 17 aufwärts und im Krieg waren. Und viele davon an der Ostfront. Ich habe mit vielen gesprochen. Und ich glaube, was da psychologisch stattgefunden hat, ist, hier kommt jemand, dem und dessen Volk wir sehr großes Unheil angerichtet haben, und das ist ja nie bei uns wirklich aufgearbeitet worden, und bietet die ausgestreckte Hand an. Und das hat natürlich eine Entlastungsfunktion. Aber es gibt eine Minderheit, ich habe das vorhin schon mal erzählt. Ich war bei Gorbatschows ersten Besuch in Bonn Taz-Korrespondent. Das war 92, und nicht ersten, aber es war ein Besuch. Da hatte er ein Gespräch mit Schäuble. Und aus irgendeinem Grunde waren ein paar von uns Journalisten mit dazugeladen. Am Anfang, wo die Fotografen waren, da mussten wir natürlich raus. Ein Raum, nicht mal halb so groß wie der. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir warteten mit Gorbatschow auf Schäuble. Schäuble ließ Gorbatschow warten. Das ist schon mal in diesen Sphären der Politik eine Unanständigkeit. Und wie er dann reinkam auf seinem Rollstuhl und wie er den Gorbatschow trotzdem von oben herab behandelt hat, das werde ich nie vergessen. Also ich will es mal zuspitzen. Ich glaube, das, was die Nazis damals die slawischen Untermenschen genannt haben, und das meinte ja nicht nur die Menschen in der Sowjetunion, sondern auch in anderen Ländern und Gebieten Osteuropas, was man als Lebensraum haben wollte. Und deswegen war ja der Überfall auf die Sowjetunion nicht nur, in Anführungszeichen, ein normaler kriegerischer Überfall, sondern es ging ja um die Vernichtung und Vertreibung der slawischen Untermenschen, um eben Lebensraum für die Deutschen zu schaffen. Ich glaube, dass das zumindest unbewusst bei nicht wenigen bei uns noch im Kopf ist und nicht wirklich aufgearbeitet ist, genauso wenig wie etwa der deutsche Kolonialismus aufgearbeitet ist. Das bricht ja nun gerade erst allmählich voraus. Ich lasse das mal für die Diskussion stehen, aber ich glaube, diese Schichten spielen eine Rolle auch bis hin in die aktuelle Auseinandersetzung. Über die aktuellen Punkte der Konflikte will sie noch eben nennen, seien es jetzt die Behandlung der Opposition in Russland, sei es das, was vorgeworfen wird unter dem Stichwort hybrider Krieg oder eben auch Cyberattacken, haben wir natürlich alle gemeinsam ein Dilemma. Wenn solche Vorwürfe oder auch der Vorwurf des Völkerrechtsbruchs an Moskaus Adresse wegen der Krim von westlichen Regierungen der NATO und der EU kommen, die ja nun allesamt, sind ja fast identisch zu 80% die NATO- und EU-Staaten, allesamt dieses in den letzten 30 Jahren auch gemacht haben, ist das natürlich nicht glaubwürdig. Und wir alle haben natürlich ein Problem damit, dann immer, wer ist das wir, gemeinsam wahrgenommen zu werden mit der Regierung unseres Landes oder der NATO. Das ist, glaube ich, unser gemeinsames Dilemma, das weiß ich auch. Ich beharre trotzdem darauf, dass wir an diesen wichtigen völkerrechtlichen, menschenrechtlichen Normen festhalten müssen. Aber wir wollen natürlich als unabhängig wahrgenommen werden, als solche, die diese Kritik eben genauso scharf oder noch viel schärfer auch an unseren eigenen Regierungen üben. Das ist das Thema. Ich mache es mal am Punkt hybrider Krieg deutlich. Als dieser Begriff aufkam, das ist einige Jahre her, ich war mal in einem Hintergrundtreffen in der NATO in Brüssel und da wurde das erklärt, einer Runde deutscher Journalisten, was man hier Russland vorwirft. Also eine Form von Kriegsführung, nicht mehr mit den normalen Mitteln, also sichtbaren Soldaten, die dann aufmarschieren und irgendwas machen, sondern eben Propaganda und dann werden Leute geschickt ohne eben normale Uniformen, die man nicht identifizieren kann und so weiter und so weiter. Und das in einem wurde so dargestellt, als sei das etwas völlig Neues, was es vorher in der Kriegs- und Konfliktgeschichte nie gegeben hätte und was man jetzt Moskau in die Schuhe schiebt. Das ist natürlich lächerlich, weil diese Form von hybrider Kriegsführung mit den damals vorhandenen Mitteln haben die Amerikaner in Vietnam gemacht und in anderen Orten, die Franzosen auch. Aber das ist nun so einer von diesen typischen einseitigen Vorwürfen nur an die Moskauer Adresse. Was tun? Ich will es auch mal in die drei Unterüberschriften gliedern, die wir nachher auch in den Arbeitsgruppen haben. Also Sicherheit, jetzt im engeren Sinne verstanden, auch Rüstung, Aufrüstung. Zweitens die ökonomischen Fragen und da komme ich auch zur Nord Stream Pipeline, keine Sorge. Und drittens kulturelle Fragen, heißt es glaube ich, ich ergänze das mal mit zivilgesellschaftlichen Beziehungen. Rüstungskontrolle. Hier haben wir eine ganze Reihe von Sünden, nenne ich es mal jetzt wirklich, die fangen alle auf westlicher Seite an. Ich will euch jetzt nicht langweilen, weil ihr es alle im Kopf habt, aber angefangen mit der Aufkündigung des Raketenabwehrvertrages ABM durch die Bush-Administration, über die Nichtratifizierung des umfassenden atomaren Teststopp-Abkommens durch Washington, dann natürlich die Aufkündigung des Mittelstreckenabkommens, was ihr alle noch erinnert, durch Trump. Die Aufkündigung des wichtigen Open Skies Abkommen, Open Skies, offene Himmel, das war ein Abkommen 1990 im Februar geschlossen zwischen NATO und Warschauer Pakt in Ottawa, um eben vertrauensbildende Maßnahmen vor allem im Luftraum zu vereinbaren, um eben dort auch zufällige Kriege, dass man aneinander gerät, zu vermeiden. Also etwas, was wir dringend heute wieder bräuchten angesichts der eskalierenden Manövertätigkeiten auf beiden Seiten, ist von Trump aufgekündigt worden. Und dann haben wir ein wichtiges Abkommen in Europa, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, auch 1990 im März besiegelt, das Abkommen zur Reduzierung konventioneller Streitkräfte in Europa, wobei Europa die Sowjetunion bis zum Ural einschließt. Das betrifft Panzer, Kampfflugzeuge, Truppenstärken und so weiter. Und hier gibt es Verletzungen im Geist, aber auch im Buchstaben auf beiden Seiten. Auch hier wieder nur der einseitige Vorwurf an Moskau, etwa wegen der noch verbliebenen russischen Truppen in Südossetien und bis vor einigen Jahren auch in Georgien. Aber es gibt umgekehrt eben die Vorverlagerung von NATO-Truppen an die russische Grenze, die auch den Truppenobergrenzen, die ja für bestimmte Regionen festgelegt wurden, in dem Abkommen widersprechen. Das steht also auf der Kippe seit einigen Jahren. Das wäre der erste Bereich, wo wir dringend wieder eine Umkehr brauchen. Ich will noch gar nicht das Wort Entspannung in den Mund nehmen. Hier gibt es ein paar wenige, ich sag mal, positive Zeichen. Also, dass sich Moskau und Washington trotz aller Eskalation verständigt haben, das wichtige Abkommen über die strategischen Waffenbegrenzungen nicht einfach auslaufen zu lassen im Februar dieses Jahres, sondern darüber zu verhandeln, es zu verlängern und vorläufig bleibt es in Kraft, ist nicht völlig unwichtig. Bei den Mittelstreckenwaffen sieht es schon mal nicht so gut aus. Da ist seit dem Auszug der USA und dann in der Folge auch Russlands tote Hose, hätte ich fast gesagt. Und auf beiden Seiten gibt es Entwicklungen unterschiedlicher Art, doch wieder zu landbasierten Mittelstreckenwaffen zu kommen, die ja durch das INF-Abkommen eigentlich vollständig verboten worden sind. Es gibt die Entwicklung auf beiden Seiten. Es gibt sie im amerikanischen Kongress, es gibt sie auf russischer Seite. Und da ist es dringend notwendig zu verhandeln. Die Schwierigkeit ist hier, dass beide Seiten nicht ganz zu Unrecht sagen, 1987 haben wir das Abkommen geschlossen. Da gab es nur uns beide, die über solche Waffensysteme verfügten. Also Raketen mit Reichweiten von 1500 bis 5000 Kilometern. Und heute haben wir mindestens 6 weitere Länder, wobei Washington immer nur 3 nennt, aus seiner Sicht Schurkenstaaten, also Pakistan, Iran und Nordkorea. Man müsste ehrlicherweise auch noch verbündete Länder wie Israel und Südkorea und Indien nennen. Und wenn ihr euch die Weltkarte jetzt mal in eurem Kopf malt, ist klar, diese Raketen können nur russisches Territorium erreichen, ne? Mit maximal 5000 Kilometern. Sie sind keine unmittelbare Bedrohung für Russland, für die USA. Deswegen gibt es auch in Moskau den Wunsch, solche Verhandlungen zu multilateralisieren und mindestens die Länder, die heute schon solche Systeme haben, mit in die Verhandlungen zu nehmen. Im besseren Falle natürlich global, etwa in der UNO-Abrüstungskonferenz, ein globales Verbot auszuhandeln. Das konventionelle Abkommen habe ich eben geschildert. Da muss wieder neu verhandelt werden, um möglicherweise es auch anzupassen an veränderte Gegebenheiten. Wichtig ist, neue Felder künftiger oder schon in der Entwicklung befindlicher Waffen auch endlich in Rüstungskontrollverhandlungen und Abrüstung zu nehmen. Das betrifft weltraumgestützte Waffen. Hier hat Moskau schon vor 6 Jahren einen fast fertig formulierten Vertragsentwurf vorgelegt. Das geschieht bislang noch in der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf, wo ja 61 Staaten ständig sitzen. Aber die westlichen Staaten, vor allem die Amerikaner, haben bisher abgelehnt, auch nur in ernsthafte Verhandlungen darüber einzutreten. Geschweige denn einem Entwurf zuzustimmen, wofür es leider immer einen Konsens braucht in dieser UNO-Abrüstungsgruppe. Aber das ist dringend erforderlich. Das zweite betrifft die Drohnen, wo wir leider inzwischen eine Entwicklung haben, dass 80 Länder Drohnentechnologie beherrschen, bislang noch nur 3 sie auch bewaffnen können, also Israel, Großbritannien, USA. Aber es ist absehbar, es ist eine Frage der Zeit, dass das immer mehr werden. Und hier wäre es dringend notwendig, Rüstungskontrollverhandlungen endlich zu beginnen. Und der letzte große Bereich ist eben alles, was sich mit dem Begriff Cyberwar verbindet. Wobei das ja auch wieder Dinge sind, die der Westen lange macht. Die Cyberangriffe, die gemeinsamen israelisch-amerikanischen, etwa auf iranische Reaktoren, um die außer Dienst zu stellen, außer Kraft zu setzen, waren ein solches Beispiel. Es gibt wahrscheinlich mehr Beispiele solcher Einsätze als die, die wir tatsächlich erfahren. Aber der Vorwurf geht jetzt vor allem an Moskaus Adresse. Und es ist ja so ein bisschen eine Vermischung zwischen militärischen Fragen oder eben Angriffe auf zivile Infrastrukturen, die man nicht unbedingt als militärische Frage bisher definiert. Also da ist noch sehr viel Definitionsbedarf. Bei dem Präsidententreffen Putin und Biden am 17. Juni in Genf gab es erste Ansätze, dass man sich zumindest mal verständigt auf eine Liste solcher Infrastrukturen, die lebenswichtig sind auf allen Seiten. Das fängt an mit Wasserleitungen, Stromleitungen, anderen Versorgungsleitungen, die grundsätzlich ausgenommen werden von Cyberangriffen. So kann man sich vielleicht ranrobben und diese Liste immer weiter erweitern und irgendwann mal vielleicht das ganz ausschließen. Aber hier ist dringend Verhandlungs- und Vertragsbedarf.
Lora ist Freiheit on Air.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und am Wochenende hast du frei.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Andreas Zumach erläutert uns weiter die Hintergründe zu Russland unter dem Thema Russland, Entspannung oder Konfrontation? Andreas Zumach kommt jetzt zu dem ökonomischen Bereich in den Beziehungen zu Russland.
Ich komme zum ökonomischen Bereich. Ich fange mal mit der Nord Stream Pipeline an, die ja auch ein Streitpunkt ist. Was mich da an der Diskussion in den letzten Jahren gestört hat, ist diese Vermengung unterschiedlichster Argumente für oder dagegen. Also wenn man als überzeugte Klimaaktivistin oder Grüne sagt, dieses Projekt passt allein aus Klimagründen nicht mehr in die Landschaft, kann ich voll mitleben, kann ich akzeptieren. Aber diese Vermengung dann mit Menschenrechtsfragen, mit Nawalny, mit der Behauptung, wir in EU-Europa würden in eine Erpressungsabhängigkeit durch russische Lieferungen geraten, bis hin zu Biden und auch schon der Vorgänger und die Republikaner, die uns Fracking-Gas verkaufen wollen, was ökologisch gesehen noch viel problematischer ist als russisches Gas. Das ist eine unheilvolle Vermengung. Mich interessiert aber die Frage nach vorne zu diskutieren. Und was mich bei diesen Podiumsdiskussionen mit den Abgeordnetenkandidaten auch fürchterlich genervt hat, dass sie alle nur bei diesen Vorwürfen stehen bleiben, bei der Kritik und dem Bejammern, das habe ich einmal wütend gesagt als Moderator, ist aus meiner Rolle gefallen, anstatt mal zu überlegen, wie kann man an dem Punkt nach vorne. Meine Antwort ist folgende. Erstens, die russische Ökonomie ist zu einem fatal hohen Maße abhängig von fossilen Energien. Über die Hälfte aller russischen Exporte sind Öl, Gas und auch Kohleexporte. Wir bekommen in Deutschland 50% unseres Erdöls, Erdgases aus Russland, 90 Milliarden Kubikmeter und auch ein Viertel unserer Öllieferungen. Das kommt nicht alles aus dem Nahen Osten. Und wir bekommen auch, das weiß kaum einer, nach wie vor russische Kohle. Aber die Abhängigkeit der russischen Volkswirtschaft ist noch viel, viel größer. Davon diese fossilen Energien weiterhin aus der Erde zu buddeln und sie zu verkaufen. Bruttonationalprodukt ist zu über 25% in Russland davon abhängig. Das ist eine sehr, sehr hohe Marge. Russland ist nun mal das Land mit den größten Erdgasvorkommen der Welt vor Iran und mit den 6 größten Ölvorkommen nach Saudi-Arabien, Iran, Irak, den Golfemiraten und Venezuela kommt Russland. Und drittens ist es so, dass der Pro-Kopf-Verbrauch der russischen Bürgerinnen an diesen 3 fossilen Energien um vieles, vieles höher ist als bei uns in Westeuropa und Japan. Es ist etwa so hoch wie in den USA. Das hat damit zu tun, dass es nach wie vor sehr billig ist, vergleichsweise für die russischen Bürgerinnen und Bürger diese Energien zu kaufen, sei es als Haushaltsgas, auch an der Benzintankstelle. Und das zweitens, was so Wärmedämmung und ökologische Bauten und so Russland tatsächlich leider sehr weit hinterher ist noch. Es müsste unser allerhöchstes Interesse sein, Russland und die russische Ökonomie so schnell wie möglich aus dieser fatalen Abhängigkeit von der fossilen Energiewirtschaft rauszubringen und Russland dabei zu helfen, seine Ökonomie zu diversifizieren, wie man das nennt, also auf breitere Füße zu stellen und auch im Inland selber für mehr Energieeffizienz und weniger Verbrauch zu sorgen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann können wir uns die Pariser Klimaziele sonst wohin schmieren, um das mal so ganz deutlich zu sagen. Ja? Wenn dieses große Land mit seiner Bevölkerung und eben diesen Ressourcen nicht sehr bald in die Lage kommt, hier umzusteuern. Das ist mein leitendes Interesse oder sollte unser aller Interesse sein. Und deswegen mit Blick auf die Nord Stream Pipeline würde ich sagen, lass uns doch Folgendes überlegen. Wir wissen, dass wir in Deutschland für eine Übergangszeit von 25 Jahren sicher, weil wir noch nicht genug Sonne, Wind und andere erneuerbare Energien bereitgestellt haben. Wir brauchen grünen Wasserstoff als Übergangstechnologie. Das wissen wir. Das ist Konsens. Wo soll der herkommen? Eine Variante wäre zu sagen, der kommt aus Russland. Wir stellen Russland möglichst schnell die Technologien zur Verfügung, die wir ja alle haben und beherrschen, um Sonne- und Windenergie zu produzieren und damit dann grünen Wasserstoff, der durch diese Pipelines, die jetzt fertiggestellt sind, zu uns kommt. Ich weiß, die Pipelines müssen angepasst werden, brauchen eine höhere Dichtigkeit, wenn da Wasserstoff durch soll, im Unterschied zu Gas, ist mir alles bekannt, ist aber alles lösbar. Selbst wenn für eine Zeit lang es noch nicht wirklich grüner Wasserstoff wäre, sondern grauer, also wenn die Russen diesen Wasserstoff zunächst noch mit Gas herstellen würden, wäre das relativ besser, als wenn dieses Gas zu uns kommt. Also in diese Richtung denke ich, dass man bei allen Bedenken gegen dieses Projekt sagt, es ist nun mal fertig, es ist nach Überzeugung vieler auch symbolisch wichtig als Kooperationsprojekt. Die Fragen, ob man hier die Polen und die Ukraine möglicherweise übergeht, sind, glaube ich, jetzt durch die Vertragszusätze geklärt. Das ist kein Problem mehr. Aber dann zu fragen, wie kann man das nach vorne hin diskutieren. Das scheint mir ungeheuer wichtig zu sein, auch mit Grünen das zu diskutieren. Ich habe auch von den grünen Kandidatinnen nur die Kritik gehört und es war irgendwie eine Sackgasse immer wieder, und sich mal einzulassen auf solche Vorschläge nach vorne. Dasselbe will ich noch sagen mit Blick auf die Krim. Und da komme ich letztens zu dem kulturellen, zivilgesellschaftlichen Punkt. Auch bei der Krim erlebe ich das so, dass immer nur wieder die Kritik formuliert wird, die Reaktion darauf, und dann ist Sackgasse. Und zweitens, in Reaktion auf die Krim-Annexion haben die USA zunächst und dann die EU und dann auch mal gemeinsam Sanktionen gegen Russland verhängt. Mit dem damals erklärten Ziel, Putins Ukraine-Politik zu korrigieren. Die Sanktionen haben sehr viel ökonomischen Schaden angerichtet. Das Bruttonationalprodukt Russlands ist seit 2014 etwa um ein Drittel zurückgegangen, von 2,3 auf 1,5 Billionen US-Dollar. Seit die USA auch Russland Finanztransaktionen und Geschäfte in Dollars untersagen, lassen immer mehr Neuinvestoren ihre Finger von Russland. Also es gibt einen ökonomischen Schaden. Es gibt umgekehrt Gegensanktionen Russlands, vor allem gegen Landwirtschaft in der EU, die dort auch gewissen Schaden ausgelöst hat. Aber, das ist mir das Wichtigste, diese Sanktionen haben auch in 7 Jahren nicht einen Deut uns dem damals erklärten Ziel näher gebracht, Russlands Ukraine-Politik zu verändern. Und das muss man doch irgendwann mal dann auch selbstkritisch bilanzieren und die Frage stellen, macht es wirklich Sinn, dann einfach diese Sanktionen jedes halbe Jahr neu zu verlängern oder auch noch zu verschärfen? Oder sollte man sie nicht auflockern und vielleicht ganz einstellen und neue Wege suchen? Ich wäre dafür. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und was die NATO betrifft, wenn man aus einer Sackgasse raus will, das wäre auch so, wenn ich mich mit einem persönlich hier verfeindet hätte oder verkracht hätte und wir wollten das irgendwie wieder auflösen, ist es ja immer so eine Frage, wer macht den ersten Schritt? Das ist ja oft das Schwierige. Und bis vor 3-4 Jahren hätte ich zu dieser Frage noch gesagt, für Putin ist das, was er in der Ukraine macht, innenpolitisch sehr viel wichtiger für sein Standing in der russischen Bevölkerung. Das ist so. Er hat an diesem Punkt, bei aller Kritik, die es an ihm gibt, aller Unzufriedenheit in vielen, vielen Punkten, und die wächst, das wissen wir, aber an diesem außenpolitischen Punkt hat er nach wie vor deutlich über 85% Zustimmung. Und deswegen ist für ihn das, glaube ich, auch schwieriger, hier einen ersten Schritt zu machen. Und deswegen muss die NATO-Seite diejenigen sein, die den ersten Schritt machen. Das glaube ich nach wie vor. Allerdings ist es mit fortlaufender Zeit auch für die NATO-Staaten immer schwieriger, weil sie sich ja auch immer länger an diese Eigenbehauptungen festhalten und Rechtfertigungen. Und dann wird es natürlich immer schwieriger. Was wäre nach meiner Überzeugung der wichtigste Schritt, den die NATO machen könnte? Die Gipfelentscheidung des NATO-Gipfels von 2008 ganz klar zu widerrufen und zu sagen, wir haben nicht die Absicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das wäre ein ganz wichtiges Signal nach Moskau und könnte dazu führen, dass es dort auch Schritte gibt. Dann gibt es 3 Schritte, die beide Seiten gemeinsam tun können und müssen. Ich habe die Manöver vorhin erwähnt, die in der Luft sind die gefährlichsten. Da ist das Risiko eines zufälligen Zusammenstoßes und dann eskaliert es, natürlich wegen der kurzen Vorwarnzeiten wegen der Geschwindigkeiten am allerhöchsten, aber auch die Manöver zur See sind riskant und eskalationsträchtig, vergleichsweise am wenigsten natürlich die vorstationierten Truppen auf beiden Seiten. Aber eine Reduktion oder gar am besten völlige Unterlassung dieser Manöver entlang der See- und Landgrenzen wäre ein erster Schritt. Eine Entzerrung der vorwärts stationierten Truppenverbände, das gilt für beide Seiten, das gilt für Russland wie für die NATO-Truppen in Polen und anderen osteuropäischen Städten, wäre ein weiterer wichtiger Schritt. Dass Russland verlässliche Garantien gibt, die Ukraine nicht auszuknipsen von der Gasversorgung, das war eine Forderung, ein Schritt, der ist inzwischen durch die Zusatzverträge zur Nord Stream Pipeline 2 erfüllt. Letzter Punkt, Zivilgesellschaft oder kulturelle Beziehungen. Ich habe vorhin in meinem Einleitungstext, den ich vorgelesen habe, festgestellt, dass diese zivilgesellschaftlichen Beziehungen auf vielen Ebenen, die es Anfang des letzten Jahrhunderts gab, vor und nach der Revolution, die es auch in den 70er, 80ern gab, auch damals durch die Friedensbewegung, Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion, wir kümmern uns um sowjetische Kriegsgräber, wir machen Reisen dahin, es gab es ja alles. Wenn ihr euch erinnert, wie die Ärzte für internationale Ärztevereinigung gegen den Atomkrieg entstanden sind, das war ja auch so ein zivilgesellschaftliches Projekt. In der Hochzeit des Kalten Krieges, wo US-amerikanische Ärzte zusammen mit einem sowjetischen Arzt erste Begegnungen gemacht haben und daraus entstanden dann diese Organisation und ein tiefes Geflecht. Das hat, wie gesagt, alles dramatisch nachgelassen. Auch der Russischunterricht an deutschen Schulen hat dramatisch nachgelassen. Und zum Teil, weil die Eltern sagen, was soll mein Kind noch Russisch lernen? Wahrscheinlich ist Chinesisch heute wichtiger und so. Also auf ganz vielen Ebenen. Und das Problem daran ist natürlich, dass man immer weniger voneinander weiß und dass das, was auf der offiziellen Politikebene an Feindbildern produziert wird, immer mehr verfängt. Und ich nehme jetzt mal einen ganz gewagten Vergleich. In den 90er Jahren, nach dem Golfkrieg 91, unter dem ja die Truppen von Saddam Hussein aus Kuwait vertrieben wurden, ihr erinnert euch, gab es dann 10 Jahre lang Sanktionen. Scharfe Sanktionen von den Amerikanern, den Briten durchgesetzt, leider auch im Sicherheitsrat so durch russische Enthaltung durchgegangen, ohne dass man überlegt hat, wie heben wir sie wieder auf. Unter diesen Sanktionen hat nicht Saddam Hussein und sein Regime gelitten. Die saßen 10 Jahre weiter in ihren goldenen Schlössern. Aber die Bevölkerung hat dramatisch gelitten. Über 500.000 Kinder unter 5 Jahren sind elendiglich verreckt, weil es keine Kindernahrung und Medikamente mehr gab. Es gab damals, wenn man das hier aufbrachte und dafür warb, die Sanktionen zu beenden, überhaupt keine Empathie mit dem irakischen Volk bei uns. Es gab überhaupt keine Empathie. Und was da passiert ist, ist das Negativ-Image dieses schlechter Regimes, Saddam Hussein, das war er wirklich, er war vorher unser bester Verbündeter, aber dann war er der Schlechter. Dieses Negativ-Image dieses Regimes ist abgefärbt auf das irakische Volk. Und das ist so ein bisschen auch hier im Fall Russland der Fall. Bei allen spezifisch anderen Rahmenbedingungen ist mir auch klar. Ja? Das Negativ-Image, was Putin darstellt, auf das russische Volk strahlt, das fängt damit an, dass man das Interesse verliert, vielleicht mit denen sich zu treffen und so weiter und so weiter. Und umgekehrt, wir hören oft aus Politikermund bei uns, die da mal in Russland waren ein paar Tage, sie seien erstaunt darüber, dass trotz der ganzen Konfrontation auf offizieller Ebene die Russen und Russinnen immer noch sehr viel von Deutschland halten und den Deutschen. Das ist so ein Klischee, das ist immer wieder zu hören. Kommt drauf an, woran man das misst. Misst man das jetzt an der Erfahrung des Hitlerüberfalls auf die Sowjetunion oder was ist der Maßstab? Aber es gibt auch Untersuchungen, die sagen, dass das am Schmilzen ist. Dass also auch die zum Teil Propaganda oder Falschdarstellung, die es auch in russischen Medien gibt, über den Westen zunehmend bei den Menschen dort verfängt in Russland. Und das muss uns Sorge machen. Und deswegen ist meine Hauptfrage auch jetzt an uns, an unseren Verband, was kann man hier tun, um diesen Austausch wieder zu bestärken? Ich bin ja der Vorsitzende der Jury des Göttinger Friedenspreises. Und wir haben jetzt, verrate ich ein Geheimnis, weil das noch nicht öffentlich ist, wir haben letzte Woche den Preisträger für nächstes Jahr entschieden. Und wir haben ausgewählt das deutsch-russische Projekt Musik für den Frieden, wo sich ein Gymnasium unten an der deutsch-schweizer Grenze in Grenzach-Wielen östlich von Basel und ein Gymnasium in Twer am Don nördlich von Moskau zusammengetan haben, jetzt seit 4 Jahren gemeinsam zunächst mal online ganze Musicals und Theaterstücke einstudieren und dann sich gegenseitig besuchen und das in den jeweiligen Gastländern gemeinsam aufführen. Solche Projekte brauchen wir, ganz viele. Städtepartnerschaften, auch die traditionellen Dinge, die es auf dem Papier vielleicht noch gibt, aber die eingeschlafen sind und wieder befördert werden müssen. Und da ist, glaube ich, unser aller Fantasie keine Grenzen gesetzt. Meine 40 Minuten sind rum. Danke erstmal für eure Geduld. Ich freue mich auf die Diskussion.
Und damit endet der Vortrag von Andreas Zumach. Ich habe viele neue Einblicke erhalten. Ich hoffe, Ihnen ging es auch so. Wir kommen zum Schluss der Sendung. Das war das Friedensforum von LoRa International. Verantwortlich für die Sendung unter Mikrofon Franziska Mayer. Wir sind als DFGVK immer am ersten Montag der ungeraden Monate hier zu hören. Jetzt wünschen wir noch weitere interessante Stunden mit LoRa München. Herzliche Friedensgrüße, Ihre Franziska.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Die Hoffenden. Worauf wartet ihr? Dass die Tauben mit sich reden lassen und dass die Unersättlichen euch etwas abgeben? Die Wölfe werden euch nähren, statt euch zu verschlingen. Aus Freundlichkeit werden die Tiger euch einladen, ihnen die Zähne zu ziehen. Darauf wartet ihr? Bertolt Brecht.
Programmhinweise. Trotz alledem, dienstags ab 17 Uhr.
Bei Radio LoRa München.
In der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München am Dienstag, den 2. November um 17 Uhr, geht es diesmal um 2 Themen. Wir gehen der Frage nach, auf welche Hindernisse stoßen Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen. Und wir berichten von der Diskussion über historisch belastete Straßennamen in München. Dienstag, 2. November, 17 Uhr.
Time for Jazz am Freitag von 22 Uhr bis Mitternacht. Diesmal mit dem Musiker Martin Seliger unter dem Motto This Little Light of Mine, musikalische Lichtblicke im dunklen November. Also dann am Freitag 22 Uhr bis Mitternacht auf DAB Plus und im Internet auf lora924.de.
Das Filmgespräch auf Radio LoRa. Die nächste Sendung gibt's am 4.11. um 17 Uhr. Diesmal unter anderem mit
Borger,
Wagner Bayreuth und der Rest der Welt,
Ammonite,
Schocken, ein deutsches Leben,
Die Geschichte meiner Frau,
Billy, Legende des Jazz,
Lieber Thomas,
I Fell in Love,
Ein Junge namens Weihnacht,
Ghostbusters Legacy
und Große Freiheit.
Wir freuen uns auf Sie.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Dr. Xaver Brenner. Ich bin bei LoRa mit der Sendung Philosophie aktuell jeden 3. Montag im Monat präsent, und zwar von 19 Uhr bis 20 Uhr. In dieser Zeit möchte ich über aktuelle politische Themen vor dem Hintergrund ihrer philosophischen Auswirkungen oder Inspiration sprechen.
Vielen Dank. Ivar Baschko, der Wanin.